bewusst gewesen, für wen er unterwegs ist. Dass er nicht im eigenen Auftrag unterwegs ist, sondern im Auftrag von Jesus. Und das wird auch in Athen ganz deutlich. Für ihn war es klar gewesen, ich bin im Auftrag von seiner Majestät unterwegs. Wegen Jesus bin ich in Athen und nicht wegen mir selber. Und dementsprechend hat er sich verhalten, dementsprechend ist er auf Menschen gegangen. Und das machen die Verse Apostelgeschichte 17 ganz deutlich. Mir ist heute Morgen besonders wichtig, einfach das rauszustreichen, dass nicht nur der Paulus und ein Mann, der auch James Bond heisst, im Auftrag von seiner Majestät ist unterwegs gewesen, sondern dass das für jeden Christ gelten tut. Dass jeder, der von Jesus ist gerufen worden, der sagt, ich folge Jesus nachher, im Auftrag von seiner Majestät unterwegs ist. Dass wir als Christen Gesandte vom höchsten König sind. Und ich denke, das ist eine enorme Ehre, aber auch eine Verantwortung, die auf uns da lastet. Und ich frage mich ganz stark, ist uns das wirklich noch bewusst? Ist dir bewusst, dass du im Alltag irgendwo, egal was du tust, egal mit was für Menschen du zusammenkommst, dass du im Auftrag von Jesus unterwegs bist? Oder dass es mindestens sein sollte? Ich denke, wir stehen alle in Gefahr, das immer wieder zu vergessen. Unser Alltag ist sehr hektisch. Da ist Trubel in unserer Arbeit. Wir spielen verschiedene Rollen in unserem Beruf, in unserer Familie. Wir haben verschiedene Verantwortung. Manchmal geht es drunter und drüber. Und ganz schnell geht das Wesentliche vergessen. Ganz schnell sind wir nur noch konzentriert, dass wir für uns unterwegs sind und vergessen, was eigentlich wirklich zählt. Dass du und ich als Christen für Jesus in seinem Auftrag eigentlich unterwegs sind. Dass es nicht in erster Linie um uns geht, sondern um ihn. Und wenn du heute Morgen heimgehst, nur mit dem Gedanken, ich bin im Auftrag von Jesus unterwegs, dann habe ich mein Ziel erreicht. Dann bin ich zufrieden. Denn ich bin überzeugt, wenn uns das wieder neu bewusst ist, für wer wir wirklich unterwegs sind, dann tut das etwas mit unserem Leben. Das verändert unsere Sicht, unser Bewusstsein, unsere Identität. Die Sicht gibt Mut und auch Kraft, für das Evangelium herzustehen. Wenn wir wissen, dass der König hinter uns steht. Angst und Minderwert haben plötzlich einen schweren Stand in unserem Leben. Wenn wir uns bewusst ist, hey, wir sind im Auftrag vom König unterwegs. Und ich sage euch, das ist keine kleine Sache. Das ist nicht etwas so Nebensächliches. Das ist etwas extrem Grosses. Etwas Gigantisches sogar. Da steckt Kraft dahinter, wenn wir in seinem Auftrag unterwegs sind. Wir kommen gerade aus Karfreitag und Ostern raus. Da steckt Auferstehungskraft dahinter, wenn wir für Jesus unterwegs sind. Das verändert unser Leben. Das Bewusstsein. Und es lässt uns wirksam werden für das Reich Gottes. Also schauen wir mal ein bisschen zusammen über die Schultern von Paulus, um herauszufinden, was das genau braucht, auch in diesem Auftrag vom König unterwegs zu sein. Und das Erste, was ich sehe in seinem Leben, ist offene Augen. Als er in Athen war, ist er mit offenen Augen durch die Stadt. Ich werde die Verse lesen, 16. Ich hoffe, ich schaffe es bis 23. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In den Synagogen redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten: Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könnte uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremde Götter machen. Und zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürfen wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind, und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit verbringen, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift «Für einen unbekannten Gott». Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Im Auftrag vom König unterwegs zu sein, bedeutet ganz konkret, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, durch das Leben durchzugehen. Genauso wie beim Paulus. Ich denke, wir müssen wieder neu lernen, herzuschauen und nicht wegzuschauen. Nur dort sehen wir wirklich, was unsere Mitmenschen bewegt, was sie für Bedürfnisse haben oder auch mit was für Nöten sie zu kämpfen haben. Und ich denke, das ist darum wichtig, damit wir das Evangelium im Kontext von unserer Zeit verständlicher den Leuten weitersagen. Ich bin überzeugt, dass leider auch wir Christen, auch ich, immer wieder einfach ignorant durch die Welt durchgehen. Dass wir die Nöte von unserer Gesellschaft wie ausblenden. Viele Christen haben resigniert und die Welt so akzeptiert, wie sie nun einmal ist. So nach dem Motto, wir können es ja eh nicht ändern. Die eigenen Nöte, die einzigen Nöte, die wir vielleicht nicht vergessen, sind die eigenen. Aber auf jeden Fall sind wir öfter viel mehr blind mit unseren sehenden Augen, als uns bewusst ist. Wir gewöhnen uns sehr schnell an Sachen. Ich werde es nie vergessen, als unsere jungen Leute uns in Kenia besuchen konnten, haben wir am ersten Abend auf der Station haben wir eine Runde gehabt, wo sie so ihre Eindrücke weitergegeben haben, was sie hat bewegt. Und fast alle haben gesagt, die enorme Armut dort und die schlechten Strassen. Und ich habe plötzlich gemerkt, mir ist das gar nicht mehr so bewusst. Ich habe mir die Armut gewonnen. Wir sind mehrere Jahre dort gelebt und es ist normal geworden. Aber sie haben die Armut gesehen und es hat sie bewegt. Und das ist das, was ich meine, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Paulus hat nicht weggeschaut. Er ist mit offenen Augen durch Athen durchgelaufen. Er hat hinter all dem Prunk von diesen Götterbildern und Tempeln hat er gesehen, was den Menschen wirklich fehlt. Er hat sich nicht blenden von dieser schönen Stadt. Und er war erschüttert, weil er die Not dahinter gesehen hat. Und das hat ihn aktiv werden. Er hat nicht resigniert. Paulus hat das Gespräch gesucht. Und ich finde es interessant, zuerst wieder mit den Juden, mit denen, die der Gott von Israel kennt haben. Vielleicht hätte er ihnen sagen, ist euch noch bewusst, was die Stadt, die Menschen, die darunter leben, was die für Nöte haben? Schaut ihr noch her? Später ist er auch einfach hat er mit denen geredet, wo er ist begegnet, wo sie bereit waren, für mit ihm zu reden. Die Zeit, wo der Paulus in Athen war, ist natürlich lang zurück. Und wir können sagen, hey, Athen ist nicht die Schweiz von heute. Aber ich denke, sie ist uns viel näher, als uns bewusst ist. Für das ein bisschen zu verstehen, müssen wir mal ein bisschen genauer jetzt durch die Stadt durchgehen. Athen war für die Griechen so etwas wie Jerusalem für die Juden. Es war das geistliche Zentrum. Einer hat einmal gesagt, in Athen hat es so viele Götter gegeben wie im Rest von ganz Griechenland zusammen. Und darum sei es einfacher, wenn wir durch die Stadt durchgehen, irgendeinem Gott zu begegnen als einem Mensch. So viele Götterbilder hat es dort gegeben, so viele Tempel hat es gegeben. Was sicher ist, die Leute von Athen waren stolz. Sie waren stolze Leute. Stolz auf ihre Götter, stolz auf ihr grosses Wissen. Athen war das Zentrum, wie heute Oxford oder Yale in den USA. Das Wissenszentrum, die Universitätsstadt. Die Athener sind auch, wir haben gelesen, süchtig waren nach Klatsch und Tratsch. Ich bin sicher, wenn es Facebook gegeben hätte, die hätten ihren Account immer geschaut, oder? Die wären immer auf Instagram gewesen. Und sie waren stolz über ihre Vergangenheit, über ihren Raum von Geschichte. Aber von lauter Überheblichkeit, wie sie auch über Paulus gespottet haben, von ihrem Wissen und ihren Göttern, haben sie den Bezug zu Gott verloren. Sie waren religiös, aber sie hatten keine persönliche Beziehung, weder zu ihren eigenen Göttern noch zum wahren Gott, zum lebendigen Gott. Im Nebel von ihren Erinnerungen hat es irgendwie noch etwas mehr gegeben. Darum eben der Altar vom unbekannten Gott, wie der Paulus beschreibt im Vers 23. Irgendwie haben sie gewusst, da muss etwas mehr sein. Aber sie haben den Bezug dazu verloren. Ich denke, der Stadtstaat Athen und die heutige Schweiz sind gar nicht so unterschiedlich. Unsere Gesellschaft und die von Athen, die haben viele Parallelen. Wir Schweizer lieben unsere Götter auch. Sehr sogar. Und wir sind stolz auf unsere Errungenschaften, auf unsere Geschichte, auf unsere Demokratie. Natürlich sind unsere Götter keine Statuen mehr. Unsere Götter heissen Besitz, Materialismus, das, was wir haben, das macht uns aus. Es ist unsere Freiheit, die Schönheit und Gesundheit von unserem Körper. Und es wird recht mühsam, wenn man merkt, dass irgendetwas nicht so gesund ist, wie es könnte sein. Aber ich denke auch, Erfolg ist uns sehr wichtig. Geld, Selbstbestimmung, oder? Ich bestimme mein Leben selber. Der Status, den ich habe, Sport, Sex, Glück, was auch immer. Alles kann eigentlich zu einem Gott werden, wo der lebendige Gott, der wahre Gott ersetzt oder in den Hintergrund drängt. Wo der Platz von Gott einnimmt. Eigentlich ist vieles, was ich aufzähle, oder eigentlich alles, nichts Schlechtes. Solange dass es eben nicht Gott verdrängt. Und wir dürfen uns nicht einfach an die Nöte von dieser Gesellschaft gewöhnen. Oder vielleicht haben wir uns schon daran gewöhnt, weil es uns selber so geht. Weil wir viel mehr uns auch mit diesen Göttern, die nicht so aufzählt, identifizieren und manchmal eben vergessen, dass wir im Auftrag von Majestät, von seiner Majestät unterwegs sind. Im Auftrag von seiner Majestät unterwegs zu sein, bedeutet also Missstände und die Nöte, die dadurch aufkommen, nicht zu ignorieren, nicht zu vergessen, sondern wie es Paulus hat gemacht, darauf herzuweisen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, gehst du wirklich mit offenen Augen durch dein Leben? Oder wo hast du dich vielleicht, wie es mir in Kenia ist gegangen, die an die Nöte von dieser Welt, von der Gesellschaft, von deinen Arbeitskollegen, von den Leuten, die du mit ihnen in Kontakt kommst, vielleicht schon daran gewohnt? Und hast vielleicht sogar ein Stück weit ihre Götter anfangen akzeptieren und gesagt, jetzt, es ist halt so. Oder wo hast du resigniert und blendest halt die Sache ganz bewusst aus? Ich denke, bei der Vorbereitung ist mir eins ganz neu wieder bewusst worden, dass alle Nöte in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, schlussendlich ihren Ursprung in einem geistlichen Mangel haben. Es geht der zurück, wo Menschen ihre Verbindung mit Gott verloren haben. Dort entsteht geistlicher Mangel, dort entsteht ein Manko, wo wir versuchen zu füllen, plötzlich eben mit anderen Göttern. Und genau darum brauchen Menschen Jesus. Ich war kürzlich an einer Konferenz, wo der Bill Hybels geredet hat und gesagt ist uns noch bewusst, dass Jesus das Leben von unseren Mitmenschen besser macht? Dass unsere Mitmenschen Jesus wirklich brauchen? Und da kommen wir ins Spiel, die Gesandten von seiner Majestät. Das ist unser Auftrag. Um zu sehen, dass Menschen das Evangelium nötig haben, brauchen wir offene Augen. Um es ihnen aber dann auch richtig zu vermitteln, braucht es noch mehr als offene Augen. Es braucht ein offenes Herzen. Und das lesen wir weiter, Vers 24 bis 28. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat.
Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt, uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, in dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Ich denke, etwas vom Wichtigsten, was wir brauchen, für das Evangelium weiterzugeben, ist ein offenes Herz gegenüber den Menschen, die wir erreichen wollen. Wir können das Evangelium nicht wirklich weitergeben, wenn unser Herz zu ist gegenüber Menschen. Klar fällt es nicht immer gleich einfach, an jedem Menschen gleich zu begegnen. Und trotzdem muss unser Herz offen sein für Menschen. Auch für Menschen, die ein anderes Weltbild haben. Die Welt total anders sehen und verstehen wie wir. Das sehen wir auch bei Paulus. Die Griechen hatten ein völlig anderes Weltbild als er als Jude. Aber sein Herz war offen. Wir müssen offen sein für andere Kulturen. Auch für Menschen, die nach völlig anderen Werten leben, die wir nicht einmal mehr Werte nennen würden. Weil sie einfach ungesund und zerstörerisch sind. Oder auch anderen Glaubens- oder auch wo andere Glaubensüberzeugungen vertreten. Dass wir auch die gegenüber diesen Menschen ein offenes Herz haben. Wir müssen das haben, wenn wir sie mit Jesus bekannt machen. Wie der Paulus hier dem Menschen in Athen ist begegnet, beweist, dass er ein offenes Herz hat gegenüber diesen Leuten gehabt. Er hat das Evangelium, man kann sagen, wie ich es versucht habe, darzustellen, mit Herz und Verstand weitergeben. Er hat beides berühren, den Verstand, das Denken von diesen Athener, genauso wie ihr Herz. Der Paulus hat allen Grund gehabt, überheblich zu sein. Als Jude, als einer, der das Gesetz kennt. Er hat sich einfach als Götzendiener abstempeln, als verdorbene Menschen. Und die Moral war in Athen nicht ganz lupenrein gewesen. Aber das hat der Apostel nicht gemacht. Er nimmt sich Zeit für die Leute und geht damit auch ein grosses persönliches Risiko ein. Jetzt steht er hier alleine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Also ist er hier auch alleine vor euch, aber das ist alles lieb. Oder? Denke ich immer, hoffe ich. Aber der Paulus steht hier alleine vor der politischen, religiösen und wissenschaftlichen Elite von Athen. Er war ohne Silas, ohne Begleiter da, ganz alleine. Und er erklärt diesen Menschen, die gedacht haben, wir haben alles Wissen, wir wissen, wie die Welt läuft, wer Gott wirklich ist und wie Gott ist. Was für ein Mut. Ich weiss nicht, ob ich den Mut hätte dazu. Und er denkt, er bekommt seine Aussage aus Römer 1,16. Ich schäme mich aber im Evangelium nicht. Er bekommt völlig ein neues Gewicht. Ich denke, wir haben schon manchmal, jeder von uns gemerkt, manchmal, wie schwierig das ist, etwas von Jesus zu erzählen, nur einer Person, wenn wir nicht zu allen ausgestellt sind. Der Paulus stellt Gott den Athener vor als der Schöpfer von Himmel und Erde. Die haben ganz unterschiedliche Vorstellungen gehabt, wie die Welt ist geschaffen worden. Ihre Götter waren nicht so souverän gewesen. Die mussten gefüttert werden. Die waren abhängig von dem Gebet, von der Verehrung. Und er sagt, hey, Gott ist ein souveräner Gott. Er braucht nichts von uns, aber wir sind abhängig von ihm. Er zeigt ihnen, dass sich Gott nicht zurückgezogen hat, mal eine Welt geschaffen hat, wie es einige Philosophen gedacht haben. Jetzt hat er sich zurückgezogen und schaut dem Theater auf dieser Kugel zu. Sondern er ist der Herr über Geschichte. Und der Höhepunkt ist eigentlich Vers 27, wo er Gott vorstellt als einen, der unsere Nähe sucht. Als ein Gott, der Beziehung zu uns Menschen sucht. weil wir ihm wichtig sind. Man kann doch sagen, Paulus hat ein offenes Herz für die Menschen von Athen, weil Gottes Herz offen ist für die Menschen. Und das sollte auch unser Antrieb und unsere Motivation sein, das offene Herz von Jesus. Es ist unmöglich, eigentlich im Auftrag von seiner Majestät unterwegs zu sein, mit einem geschlossenen Herz für Leute, wenn das Herz vom König für die ganze Menschheit offen ist. Wenn das Herz für alle Menschen schlägt. Und das gilt sogar für die Schwierigen. Für die, die noch ablehnen, für die nichts von ihm wissen wollen. Als Gesandte von Jesus brauchen wir darum ein weit geöffnetes Herz für die Menschen. Ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten. Dass das möglich ist, denke ich, müssen wir unsere Mitmenschen auch immer wieder im Licht eben von Karfreitag und Ostern sehen. Wir müssen uns wieder neu vor Augen führen, was es bedeutet, was der Johannes im 3,16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wenn wir diese Brille anlegen und so Menschen anschauen, im Wissen, dass Gottes Herz weit offen ist für die Welt, in der, wenn der Johannes das sagt, dass sie alle Menschen einbezogen, ja sogar die ganze Schöpfung. Gott liebt, was er geschaffen hat. Und darum sollen wir Menschen auch lieben, sollen wir die Welt auch lieben. Nicht das falsche, verdrehte System von dieser Welt. Aber genau aus Liebe bleiben wir nicht einfach bei Johannes 3,16 stehen. Weil Johannes schreibt weiter, es gibt auch Vers 18 und 19, wo auch vom Gericht steht. Wo dort steht, was mit den Leuten ist, die Jesus ablehnen. Die sagen, hey, von dieser Liebe wollen wir nichts wissen. Ich denke, Vers 16 soll unser Herz öffnen für die Menschen. Und die folgenden Verse, wie 17 bis 19, soll uns aktiv werden. Soll uns in Bewegung setzen, für Menschen zu erreichen mit der besten Botschaft. Aber ich denke, ganz wichtig, entscheidend ist die Reihenfolge. Wir fangen nicht mit der Gerichtsbotschaft an, turn or burn, oder? Sondern wir fangen mit der Liebe an. Weil genau so fängt auch Gott an. Ich weiss nicht, ich muss mich auch fragen, vielleicht kennst du das auch. Manchmal haben wir gegenüber gewissen Menschengruppen oder gegen Nachbarn, gegen Arbeitskollegen oder sogar gegen Familienmitglieder haben wir nicht ein offenes Herz. Es gibt Leute, die sind uns einfach nicht sympathisch. Und ganz schnell schließen wir unser Herz. Für wen musst du vielleicht wieder die Brille von Johannes 3,16 anlegen? Und die Leute, die Gruppe oder die, wer auch immer, durch die Brille anschauen? Oder ganz generell, wie offen ist dein Herz wirklich gegenüber anderen Menschen? Vor allem gegenüber Ethiken, die vielleicht völlig anders ticken als du. Mir ist aber auch wichtig, deutlich zu sagen, dass ein offenes Herz darf man nicht mit einer falschen Toleranz gleichsetzen, wo alles akzeptiert und was bedeutet, wir müssen alles gut heissen und abnicken und sagen, ja, solange es für dich stimmt, ist es für mich okay. Um das geht es nicht. Es geht nicht um eine Wischi-Waschi-Botschaft. Genau wie mit den offenen Augen und mit dem offenen Herz sollen wir auch bei unserer Botschaft einem Vorbild von Paulus folgen. Er hat nämlich eine klare Botschaft. Wenn wir Vers 29 bis 31 lesen, wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleicht jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Findungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alles ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat.
Das Evangelium von Jesus ist nie wirksamer, als wenn wir es in Liebe, aber auch mit grosser Klarheit verkündigen. Und genau das tut der Paulus hier. Er fordert die Leute von Athen zur Entscheidung heraus. Er sagt eigentlich, wenn das stimmt, was ich jetzt euch gerade gesagt habe, dann könnt ihr nicht einfach weitermachen wie vorher. Dann müsst ihr euch entscheiden. Wir können sicher sein, dass das, was wir hier lesen in der Apostelgeschichte, dass der Paulus noch viel mehr hat gesagt. Der Lukas hat uns einfach das aufgeschrieben, das Wichtigste, was wir wissen müssen. Und ich denke, das ist die Natur des Evangeliums, der Botschaft von Jesus. Sie fordert uns immer zur Entscheidung heraus. Sogar als Schweizer, die Neutralität lieben, können wir nicht neutral sein gegenüber dieser Botschaft. Entweder sind wir dafür oder wir sind dagegen. Keine Entscheidung dafür ist automatisch eine Entscheidung dagegen. Und Menschen entscheiden sich, das tun sie übrigens immer. Das liegt in unserer Natur, wir treffen dauernd Entscheidungen. Und das lesen wir auch in den letzten Versen weiter, Vers 32, dass das auch in Athen der Fall war. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, so zum Beispiel Dionysius, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris, und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Unsere Aufgabe als Gesandte vom König ist es, das Evangelium so einfach, so klar, so verständlich weiterzugeben, wie nur irgendwie möglich. Auch so kreativ, leidenschaftlich, kultur- und zeitgemäss, wie wir das einfach tun können. Wie die Menschen darauf reagieren und was sie mit dieser Botschaft anfangen, schlussendlich, das liegt nicht mehr in unserer Verantwortung. Das hat auch der Paulus nicht im Griff gehabt, wie wir sehen. Es hat in Athen die drei Gruppen gegeben, die es heute auch noch gibt. Oder drei Reaktionen, könnte man sagen. Die erste Gruppe, die in Gelächter sind ausgebrochen, oder? Was ist das für eine Stoss, Auferstehung von den Toten? Das war die Gruppe von Ablehnung, die sagen, geht mir gar nicht, kann ich nichts damit anfangen. Brauche ich nicht, ich komme schon über die Runde. Ich weiss, was ich habe. Die zweite sind die Unentschlossenen, die gesagt haben, hey, zu einem anderen Zeitpunkt, da werden wir noch mehr darüber hören. Jetzt kann man sagen, entweder ist es eine Ausrede, oder ich will mich jetzt nicht entscheiden, oder ich will keine Entscheidung treffen, dann gehören sie eigentlich eher in die erste Gruppe rein. Sie sind nur nicht so ehrlich wie die ersten. Oder dann brauchen sie wirklich noch mehr Zeit. Das gibt es, der ist einfach noch nicht reif. Und das ist okay. Und die dritte Gruppe, in Athen auch ein relativ kleiner Teil, sind die es annehmen. Die es bewegt im Herzen, die sagen, hey, Gericht, Liebe Gottes, ich brauche das. Ich spüre, irgendetwas fehlt mir. Ich denke, die Sicht, dass es nicht unsere Verantwortung ist, was Menschen mit dieser Botschaft anfangen, die kann mal einen enormen Druck von uns nehmen. Aber ich weiss, das Weitergeben vom Evangelium ist immer noch herausfordernd genug. Und das ist unsere Verantwortung als Gesandte von seiner Majestät. Aber ich denke, es gibt auch gute Hilfe dazu. Ihr seht, einige haben so Bändchen an, oder? Die kennen alle die Four oder die vier Punkte. Es gibt so Hilfe dazu, die uns helfen, das Evangelium in einer einfachen Art und trotzdem klar weiterzugeben. Aber so zuerst das Herz, so das fängt mit der Liebe an. Und sagt, hey, Gott liebt dich. Du bist Gott enorm wichtig. Das Zweite ist, aber das ist ein Problem. Das ist ein Graben, das ist ein Mauer zwischen dir und Gott. Und egal was du tust, du kannst alleine den Graben nicht überwinden. Aber da gibt es das Kreuz. Gott selber ist Mensch geworden und hat für das Böse in unserem Leben und in dieser Welt gezahlt. Und das Vierte schlussendlich, du musst entscheiden. Nimmst du das Geschenk von Gott an oder lehnst es ab? möchte euch mal ermutigen, vielleicht so eine Trockenübung zu machen. Egal, ob ihr so das Bändchen habt oder nicht. Wir haben das mal in einem Vorfeld von Evangelisation, jetzt gerade von Leben live, wäre das eine gute Übung, mal vielleicht einem Ehepartner oder einem Freund in einer Trockenübung, tut es mal einem Christ das Evangelium erklären. Mit diesen vier Worten. Weil wenn wir es dort nicht herbringen, wie bringen wir es dann her bei jemandem mit einfachen Worten, der eigentlich von Tut und Blasen noch keine Ahnung hat? Beim Schwimmen hat man früher auch mit Trockenübungen angefangen, oder? Vielleicht machen wir sie auch wieder mal. Könnt vielleicht nach dem Gottesdienst in die Cafeteria, kannst du jemandem sagen, hey, darf ich dir schnell mal das Evangelium erklären? Unsere Tochter hat das mal bei mir der Schwiegermutter gemacht. Hat einfach gesagt, die Schwiegermutter gefragt, was hast du da? Dann hat sie gesagt, ja weisst, soll ich das gut erklären? Und hat das einfach natürlich gemacht. Uns fehlt manchmal die Natürlichkeit. Ich denke, entscheidend ist auch, dass die Botschaft von Jesus man aber nicht nur mit Wort weitergibt. Das entlastet jetzt vielleicht ein bisschen die von uns, die manchmal Mühe haben zu reden, die nicht so schnurrig sind oder es ihnen nicht so einfach fällt. Aber ich denke, es braucht auch immer wieder Wort. Manchmal müssen wir einfach auch reden. Aber wir geben das Evangelium oder unser ganzes Verhalten weiter, wie wir leben als Gesandte von seiner Majestät. Das heisst, wie wir miteinander als Christen schon umgehen. Das ist schon eine Botschaft. Wie wir mit Unrecht und Schuld umgehen, wo man uns antut oder eben auch, wo in dieser Welt herrscht. Ich denke, es ist nicht ein gutes Zeugnis für uns, wenn wir das einfach ignorieren, wenn Christen die Einzigen sind, die Leiden einfach so auf die Seite kippen. Aber auch, wie wir Vergebung leben. Oder ob wir auch mal um Vergebung bitten, ob wir jemandem sagen können, hey, es tut mir leid, ich glaube, da habe ich nicht richtig gehandelt. Und natürlich auch, was wir für Prioritäten setzen im Leben. Kurz, unser Sein und unser Tun redet meistens lauter als unsere Worte und ist effizienter. Also entweder unterstreicht mein Leben das Evangelium oder es tut es durchstreichen. Darum ist es so entscheidend, und ich denke, da möchte ich abschließen, dass uns wieder neu bewusst ist, dass wir als Christen im Auftrag von Jesus, vom König, unterwegs sind. Und zwar überall und zu jeder Zeit. Da können wir nicht einfach eine Pause machen, wenn wir Nachfolger von Jesus sind, mal so Pausentaste drücken und sagen, heute bin ich nur mal als Karri unterwegs. Also heute kann ich mal blöd tun wieder, oder? Also es spielt keine Rolle. Das funktioniert nicht. Und damit wir diesen Auftrag erfüllen vom König, benötigen wir wieder Paulus. Offene Augen für die Welt. Ein offenes Herz. Und eine klare Botschaft. Und die haben wir. Und wenn das unser Leben bestimmt, offene Augen, ein offenes Herz und eine klare Botschaft, dann folgen wir schlussendlich nicht dem Vorbild von Paulus in Athen, sondern dem Vorbild von Jesus Christus selber. Ich denke, wir wissen alle, niemand hat so ein offenes Herz gehabt. So offene Augen für die Not dieser Welt. Und so eine klare Botschaft wie Jesus selber. Niemand. Und Jesus will mit seiner Kraft durch uns in die Welt hineinwirken. Wir können es und müssen es nicht aus eigener Kraft tun. Das Einzige, was wir müssen, ist sagen, Herr, ich möchte wirklich in deinem Auftrag unterwegs sein. Ich stelle mir dir zur Verfügung. Und dann kommt seine Kraft in unser Leben. Mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Darum erinnere dich in der kommenden Zeit daran, vergiss nicht, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, stehst du im Auftrag von seiner Majestät. Überall und zu jeder Zeit. Amen. Ich denke, das nächste Lied ist ein geniales Lied, ich habe es schon gesagt. Du das noch eins so richtig unterstreichen. Wo ich auch stehe, he? Geht näher auch, glaube ich, wo ich auch gehe. Also, die singen es jetzt gerade, ich habe den Text nicht.
Wenn ich auch fliehe, du Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen.